Der Gesundheitssektor, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist euch ja wohl bekannt, weil die meisten von euch arbeiten ja in dem Sektor tatsächlich. Dass Gesundheit aber nicht nur als Arbeitgeber grundsätzlich attraktiv ist, sondern auch für die Geldanlage, das ist vielleicht nicht jedem von euch so bewusst. Und das genau wollen wir euch heute ein bisschen näher bringen in der heutigen Episode von unserem Podcast. Mein Name ist Christoph Koos. Dieses schöne Format heißt Kurs und Kompass. Und ja, hier erzählen wir euch jeden ersten Donnerstag im Monat ein bisschen was zum Thema Geldanlage und versuchen euch so die Basics ganz einfach und unkompliziert näher zu bringen. Ich habe auch heute wieder einen Gast eingeladen. Sehr, sehr passend ist er Manager eines Gesundheitsfonds oder mehrerer Gesundheitsfonds sogar. Und zwar von unserer Tochtergesellschaft Apo Asset. Hendrik Lofruter heißt er und ich heiße dich herzlich willkommen, Hendrik.
Guten Morgen, schön, dass ich hier sein kann.
Ich freue mich auch. Fangen wir direkt mal an. Wie bist du eigentlich zum Fondsmanagement im Gesundheitsbereich gekommen?
Wie die Jungfrau zum Kinde wäre sicherlich übertrieben. Also ich habe vor meinem Studium, ich habe BWL studiert, eine Bankausbildung gemacht und da im Grunde dann erste Anknüpfungspunkte mit Kapitalmarkt, Geldanlage etc. gewinnen können und habe dann im Grunde im Studium entdeckt, dass halt alles rund um Investment, Aktien, Bank, Börse, das ist, was mir wirklich Spaß macht und bin dann eben nach dem Studium als Trainee bei einer angelsächsischen Großbank eingestiegen und hatte da eben die Möglichkeit, auch so ein bisschen mitzureden, welche Sektoren mich denn interessieren. Einer davon war eben Gesundheit und so bin ich im Grunde da gelandet und dann vor mittlerweile auch schon 11 Jahren im Grunde habe ich den Seitenwechsel gemacht, bin dann von der reinen Analyse ins Portfolio-Management eingestiegen.
Was genau fasziniert dich dann am Gesundheitssektor?
Ich finde es wahnsinnig spannend, dass wir uns hier eben in einem Bereich bewegen, der sich ja stetig ändert. Also wir befassen uns nicht mit Modetrends, ob die Hosen nächstes Jahr grün, gelb, rot sind, sondern wirklich mit einem Sektor, in dem jeden Tag an ganz vielen Stellen geforscht wird, es immer wieder was Neues gibt. Das finde ich extrem faszinierend. Und der Gesundheitsmarkt ist eben auch sehr, sehr heterogen. Also ob ich jetzt über ein Pharmaunternehmen spreche, über ein Krankenhaus, über einen Medizintechnikhersteller, das sind wirklich grundlegend unterschiedliche Geschäftsmodelle. Und dementsprechend gibt es wirklich auch für mich, der das jetzt schon einige Jahre macht, immer wieder was Neues zu entdecken. Also es wird nie langweilig und Perspektive in die nächsten Jahre sicherlich ganz, ganz spannend. Und das ist das, was mir an der Arbeit dann noch sehr, sehr viel Spaß macht.
Das ist jetzt so deine Perspektive, weshalb du es interessant findest. Warum ist der Gesundheitsmarkt denn für Anlegende interessant bzw. attraktiv, dort zu investieren?
Ja, das würde ich vielleicht mal damit beantworten, dass ich mir überlege, was die Treiber hinter diesem Markt sind. So, und da ist das, was, glaube ich, am offensichtlichsten ist, ist die Demografie. Also wir werden alle immer mehr, wir werden alle immer älter. Die meisten Behandlungskosten fallen nun mal in den letzten Lebensjahren an. Sprich, wir haben eben auf der Nachfrageseite wirklich eine langjährige, sehr schön unterstützte Nachfrage, die den Markt dann auch nachhaltig eben treiben sollte. Zweiter Punkt ist, ich habe es eben schon mal so ein bisschen angesprochen, Forschung und Entwicklung. Also da tut sich wirklich eine ganze Menge. Also auch auf der Angebotsseite haben wir eine bestätige Ausweitung. Und der dritte Punkt ist eben, diese relative Unabhängigkeit von Konjunktur. Also es gibt sicherlich im Gesundheitsmarkt auch Dinge, die ich nicht unbedingt durchführen muss. Schönheits-OP, Kosmetik etc. Aber viele, viele Dinge, ob es das gebrochene Bein ist, das Insulin etc., die sind eben nicht diskretionär, nicht verhandelbar. Und das führt dazu, dass dieser Markt eben ein sehr schönes Wachstumsprofil hat. Also wächst überdurchschnittlich, gleichzeitig aber auch stabiler als viele andere Branchen. Und genau das macht es eben für Anleger so interessant, diesen Sektor auch nicht nur beruflich abzudecken, sondern auch mit der Geldanlage dementsprechend ins Auge zu fassen.
Wenn du sagst, es ist relativ konjunkturresistent, heißt das, egal ob es jetzt wirtschaftlich nach oben oder nach unten geht, salopp gesagt, krank wird man immer.
Ganz egal ist es nicht, denn auch Krankenhäuser, das kriegen wir gerade in Deutschland, sehr, sehr viel wieder mit, müssen investieren. Das sind dann auch große Ausgaben. Wenn ich jetzt über MRTs, CTs etc., OP-Roboter rede, da bin ich dann ganz schnell auch mal im Millionenbereich. Diese Güter, die hängen natürlich auch schon irgendwo an der gesamtwirtschaftlichen Lage. Die Schönheitsoperation habe ich angesprochen, aber in Summe kann man schon sagen, dass eben im Vergleich zu vielen anderen Branchen, ob ich jetzt den Autokauf da als Vergleich mal nehme, ist Gesundheit eben an ganz vielen Stellen einfach ein menschliches Grundbedürfnis. Jeder von uns möchte, wenn er krank ist, die schnellstmögliche, bestmögliche Behandlung haben. Und das ist es eben, worüber sich die Unternehmen in diesem Markt freuen und am Ende dann hoffentlich auch die Anleger.
Du sagtest eben schon, es tut sich unheimlich viel in der Gesundheitsbranche tagtäglich und eben auch auf längere Sicht. Was sind denn so die Wachstumstreiber, die die Branche im Augenblick und perspektivisch in den nächsten Jahren antreiben?
Also im Augenblick, da führt eigentlich wie überall auch kein Weg an KI vorbei. Das ist auch für den Gesundheitsmarkt ein Riesenthema. denn wir befinden uns hier in einem Bereich, wo wir ja seit Jahren, Jahrzehnten jede Menge Daten generieren. Also Big Data ist im Gesundheitswesen kein wirklich neues Thema oder Schlagwort. Was sich aber geändert hat, ist, dass jetzt eben mit KI Möglichkeiten bestehen, mit diesen Daten auch mal wirklich was zu machen, die auszuwerten und am Ende dann Medikamente schneller zu entwickeln, bildgebende Verfahren effektiver auszuwerten, sodass am Ende dann auch der Patient was davon hat. Also das ist ein ganz großes Thema.
Und wahrscheinlich auch Diagnosen noch treffsicherer zu treffen an der Stelle, weil letzten Endes je mehr Daten und Erfahrungen ich sammeln kann oder zur Rate ziehen kann, umso besser, oder?
Genau, absolut. Also gerade im Bereich Bildgebung, wenn ich mir mal anschaue, wie viel Terabyte an Daten von einem einzelnen CTs generiert werden, dann ist das in der Vergangenheit sehr, sehr mühsam auszuwerten gewesen. Und wenn ich da mit KI, mit Auswertungsverfahren eben die Möglichkeit habe, mich auf die entscheidenden Bilder zu fokussieren als Arzt, als Radiologe dann in dem Fall, dann ist das schon ein ganz deutlicher Mehrwert.
Wenn du so auf die Trends und die Wachstumschancen jetzt blickst, ist das regional schon unterschiedlich? Also gibt es gewisse Regionen in der Welt, wo besonders viel passiert im Gesundheitssektor, oder würdest du sagen, das ist weltweit eigentlich relativ identisch?
Nee, also wir haben regional in dem im Gesundheitssektor schon extrem große Unterschiede. Es liegt in erster Linie daran, dass die Struktur, also insbesondere die Versicherungsstruktur, ganz unterschiedlich ist und auch die Zahlungsmöglichkeiten ganz andere sind. Also wir geben in Europa 10-12% vom Bruttoinlandsprodukt etwa für Gesundheit aus. In den USA sind es mittlerweile schon fast 20%. Da spielen dann natürlich Kosten auch irgendwann eine Rolle. In den Schwellenländern, Indien, China etc. sind wir da noch im einstelligen Bereich. Also da ist auf der Ausgabenseite definitiv noch mehr Potenzial. Und dann ist eben auch regional, und das bekommen wir auch in der Politik bei der US-Administration im Grunde jeden Tag mit, sind schon deutliche Unterschiede, eben weil in den USA Gesundheit noch mal wesentlich teurer ist als bei uns. Wir Europäer profitieren davon, das muss man ehrlich so sagen. Und das führt aber auch dazu, dass die Unternehmen sich aber auch ganz genau überlegen, wo sie welches Produkt wann dann in den Markt einführen wollen, weil ja eben auch die Verdienstmöglichkeiten ganz unterschiedlich sind.
Wenn wir den Blick mal ein bisschen zurückwenden, wie sind denn Gesundheitsinvestments jetzt in den letzten, sagen wir mal, 5 Jahren, 10 Jahren grundsätzlich gelaufen aus deiner Sicht? Auch so im Vergleich zum Beispiel mit Investitionen in andere Marktsektoren.
Da kommt es tatsächlich drauf an, reden wir jetzt über 5 Jahre oder reden wir jetzt über 10 Jahre?
Fangen wir mit 5 Jahren an.
5 Jahre jetzt die kürzere Frist. Die letzten 3,5 Jahre insbesondere waren im Gesundheitsmarkt eher schwierig. Dafür muss man aber auch im Hinterkopf haben, dass wir aus der Corona-Zeit kommen, aus der Pandemie, wo das Thema Gesundheit eigentlich überall ja ganz prominent auf Platz 1 war und viele Unternehmen dementsprechend auch sehr, sehr gut verdient haben und die Aktienkurse deshalb auch sehr, sehr stark angestiegen sind. Also eine gewisse Ernüchterung war danach sicherlich wieder normal. Wir hatten extrem hohe Lagerbestände, gerade so im Bereich der Diagnostikunternehmen, die erstmal abgearbeitet werden mussten. Und das hat auch dazu geführt, dass ja, Gesundheit eben aus Kapitalmarktsicht nicht mehr so stark nachgefragt war, wie wir es in der Pandemie gesehen haben. Und am Kapitalmarkt spielt ja Sentiment, was ist gerade in, was fasziniert die Leute, auch eine gewisse Rolle. Da gab es in den letzten 2-3 Jahren eben mit KI, mit Rüstung, mit Energie eigentlich so diese 3 Bereiche, die alles Interesse auf sich gezogen haben und dementsprechend auch sehr, sehr viel Geld angezogen haben. Und Gesundheit war da sicherlich eher mal in der 2. Reihe, was das Interesse angeht. Und das ist einer der Punkte, die dazu geführt haben, dass Gesundheit jetzt mal kurzfristig die letzten 3,5-4 Jahre eher underperformed hat gegenüber anderen Branchen. Das heißt aber nicht, dass der Blick nach vorne nicht durchaus positiv gesehen werden könnte, eben weil diese Dinge, über die wir eben gesprochen haben, also menschliches Grundbedürfnis, krank werden die Leute immer, demografisches Momentum dahinter, die gelten weiter. Und dann ist das vielleicht sogar jetzt ein ganz interessanter Zeitpunkt, sich den Sektor dann doch mal wieder anzugucken. Denn je kürzer die Frist ist, desto schwieriger ist es, irgendwelche Prognosen zu treffen. Aber wenn man eben, ja, entsprechend Zeit mitbringt, der Anlagehorizont lang genug ist, dann macht es einfach viel mehr Spaß, unten zu kaufen und oben zu verkaufen. Ganz das Tief wird man nie treffen, aber ich glaube, wenn man sich eben so die Kurse, die Bewertungen anguckt und die Wachstumsperspektiven, die dem gegenüberstehen, dann ist das gerade ein sehr, sehr spannender Zeitpunkt, sich Gesundheit als Investment eben doch mal wieder anzuschauen.
Das ist so das typische antizyklische Investieren, ne? Gerade wenn es jetzt irgendwie die letzten Jahre, wie du sagst, nicht ganz so rund gelaufen ist aufgrund unterschiedlicher Faktoren, die du genannt hast, heißt das ja auch, dass die Kurse auf einem Niveau sind, wo es sich unter Umständen nach wie vor lohnt, dann auch zu investieren und günstige Einstiegsmöglichkeiten mitzunehmen. Grundsätzlich haben wir jetzt ein bisschen über die Chancen gesprochen, die der Gesundheitsmarkt bietet. Wo Chancen sind, sind auch immer Risiken, alte Binsenweisheit. Was sind so die klassischen Risiken bei einem Investment im Gesundheitsbereich?
Also ich glaube, das größte Risiko oder das, was man im Kopf haben muss, was alle Gesundheitsunternehmen irgendwo betrifft, ist die Regulierung, also Kostenerstattung, Zulassung etc. Und dann sind wir auch ganz schnell bei der Diskussion rund um Medikamentenpreise. Und das ist ein Thema, was gerade in den letzten anderthalb Jahren jetzt unter Trump ein bisschen mehr in den Fokus gekommen ist. Das verwundert nicht, weil die Amerikaner im Schnitt 2,5-mal so viel fürs gleiche Medikament ausgeben wie wir Europäer. Das liegt in erster Linie an der Bezahlerstruktur. Und das hat eben dazu geführt, dass aus den USA dann Forderungen laut geworden sind, Medikamentenpreise zu senken. Da geht es dann um Most Favored Nations und so weiter. Und in dem Zusammenhang wurden von der Pharmaindustrie eine ganze Menge Deals geschlossen in den letzten Monaten. Trump ist ein großer Freund von Deals, was auch immer dann dahinter steckt oder eben nicht. Ich glaube, in Summe ist es hier auch an ganz vielen Stellen wieder so, dass es heißer gekocht als gegessen wird. Nichtsdestotrotz ist das ein Beispiel, wie eben Regulierung doch auch Geschäftsmodelle und Gewinnaussichten beeinflussen kann. Also das ist ein existierendes Risiko. Auf der anderen Seite kann das aber auch wieder eine Chance sein, denn wenn ich mich in einem regulierten Markt befinde mit Produkten, die zugelassen werden müssen, wo ich Patentschutz habe, dann ist das auch wieder attraktiv, weil das eben für mich als etabliertes Unternehmen ja so einen gewissen Burggraben zieht. Also ich habe da deutlich höhere Eintrittsbarrieren als in einem Markt, wo jeder an der Ecke das nächste Café aufmachen kann. Ist also nicht schwarz-weiß. Man muss da wirklich im Detail dann gucken, wo befinde ich mich gerade und was sind da aktuell die Themen, die da diskutiert werden.
Kommen wir mal zu deiner Arbeit ganz speziell. Ich hatte ja schon dich vorgestellt, du bist Fondsmanager, manage unterschiedliche Fonds, die in Gesundheit investieren. Wie findest du denn die Unternehmen und einzelne Teilbranchen des Sektors, die du dann für deinen Fonds aussuchst?
Ja, ist eine ganz spannende Frage, weil das ja meine tägliche Arbeit ist. Also Fluch und Segen. Es gibt viele, viele spannende Gesundheitsunternehmen auf der Welt und auch am Markt. Und unsere Aufgabe ist es, davon die Besten herauszufinden und die dann auch in einem Portfolio so zusammenzustellen, dass das Ganze Sinn macht. Ja, unser Selbstverständnis ist, dass wir Gesundheit wirklich sehr, sehr breit verstehen. Also nicht nur auf die ganz großen Pharmaunternehmen beispielsweise beschränkt, sondern wir wollen schon wirklich bewusst auch den Blick auf die Chancen abseits der ganz großen Unternehmen werfen. Und Kernaufgabe ist es eben da, die Unternehmen herauszufiltern, die auf der einen Seite eben sehr, sehr spannende Wachstumschancen mit sich bringen, also sprich in Zukunft Gewinne erwirtschaften, die auf der anderen Seite aber dafür noch so attraktiv bewertet sind, dass ich am Ende eine attraktive Rendite mit jedem einzelnen Investment erzielen kann.
Und wie gelingt das?
Wir fangen im Grunde an. Also natürlich gucken wir uns auch die Unternehmen an, die sich alle anderen Wettbewerber am Markt angucken. Wir gehen auf Konferenzen, wo auch gezielt nur Gesundheitsunternehmen sich präsentieren. Wir gucken uns tatsächlich auch mal die eine oder andere Fachveranstaltung an, weil ja gerade das Thema klinischer Mehrwert auch alles andere als irrelevant ist. Und so haben wir dann eine ganze Menge Mosaiksteinchen, die wir dann zusammensetzen und am Ende dann hoffentlich ein attraktives Bild daraus bekommen.
Wie breit stellt ihr euch auf, wenn du jetzt sagst, ihr sucht auch jenseits der großen Unternehmen, Mainstream-Unternehmen, auch eher kleinere, wachstumsstarke Player? Kannst du natürlich auch relativ schnell eine regionale oder eine Sektorübergewichtung haben, die es dann schwierig macht. Also man sagt ja immer in der Geldanlage, Diversifikation ist alles. Wie bekommst du das hin?
Ja, genau. Also das wäre auch jetzt meine Antwort gewesen. So, der Mix macht's. Also regional ist es so, dass wir tatsächlich so ein bisschen davon auch fremdbestimmt sind, dass die Musik einfach in den USA spielt. Also alles andere wäre gelogen. Also der weltweite Gesundheitsmarkt, wenn ich jetzt mal in Börsenzahlen spreche, dann sind 60-70% der Unternehmen sind US-Unternehmen. So, und dementsprechend sehen da unsere Portfolios auch ähnlich aus. Also der Schwerpunkt, und das trifft auf alle Fonds zu, liegt in den USA. Und was die Unternehmensgröße angeht, da kommt es zum einen darauf an, was für einem Produkt ich mich gerade befinde. Wir haben ja auch verschiedene Gesundheitsfonds, du sagst es eingangs. Und wenn ich als eher konservativer Anleger da unterwegs bin, dann wäre in so einem Produkt die Beimischung von kleinen oder mittelgroßen Unternehmen tendenziell eher etwas geringer für die Anleger, Anlegerinnen, die durchaus auch Erfahrung haben und das Portfolio eben eine gewisse Risikotragfähigkeit auch zulässt, sind wir dann auch bereit, kleinere, mittelgroße Unternehmen zu einem größeren Anteil beizumischen. Wichtig ist aber auch hier, es kommt auf das Gesamtbild an. Ein Portfolio nur aus ganz kleinen Unternehmen zu konstruieren, wäre sicherlich keine gute Idee. Die können vielleicht für sich genommen alle ganz spannend und attraktiv sein. Aber wenn ich mich dann in einer Marktphase befinde, jetzt, ob es jetzt vielleicht durch den Iran-Krieg getriggert ist oder andere Faktoren, die mit dem Gesundheitsmarkt eigentlich gar nichts zu tun haben, dann sind das wahrscheinlich auch eher die Titel, die überproportional nachgeben. Und deswegen ist eben dieser ausgewogene Mix ob ich jetzt über Unternehmensgröße rede, über Regionen rede oder auch über Subsektoren, spreche eben das, was für einen Anleger, der da breit aufgestellt sein möchte, durchaus die vernünftigere Variante ist.
Ich sagte das ja eingangs, die meisten von unseren Zuhörern sind ja tatsächlich in der Gesundheitsbranche tätig. Jetzt könnte man ja sagen, aha, okay, wenn ich in einen Sektor investiere, in dem ich selber tätig bin, das ist ja super, kenne ich mich gut aus. Ist das tatsächlich so Fluch und Segen oder tatsächlich auch vielleicht Fluch, weil man dann so einen gewissen Bias hat, der das Investieren dann nicht mehr ganz objektiv macht?
Ganz objektiv ist man wahrscheinlich nicht, aber ich würde das tatsächlich gar nicht als Nachteil sehen. Denn der Vorteil, den unsere Kundinnen und Kunden haben, ist, dass sie ja schon eine Expertise für diesen Markt mitbringen. Das heißt, die können, glaube ich, an ganz vielen Stellen besser einschätzen, was in diesem Bereich attraktiv ist, warum das Ganze auch als Unternehmer Sinn macht, sonst wären sie selbst ja auch nicht in diesem Bereich tätig. Und das ist dementsprechend schon mal ein Informationsvorsprung gegenüber jemandem, der mit Gesundheit gar nichts am Hut hat. So, das soll natürlich nicht heißen, dass man dann als Ärztin, als Apotheker sein ganzes Geld auch noch in Gesundheitsaktien, Anleihen, Fonds stecken sollte. Definitiv nicht. Aber ja, man hat ja schon eine Berührung mit dem Thema und ich würde das durchaus da als Vorteil sehen.
Das ist vielleicht nochmal ein ganz interessanter Punkt, weil du sagtest nicht, das ganze Geld tatsächlich in Gesundheit investieren. Auch nochmal Stichwort Diversifikation jetzt des gesamten Portfolios. Ist Gesundheit für dich grundsätzlich immer eine Beimischung? Kann das ein Schwerpunkt in einem austarierten Portfolio sein? Oder wie siehst du das? Wie hoch sollte im Zweifelsfall dann der Anteil von so einer Beimischung, wenn es dann eine Beimischung ist, auch sein?
Also die pauschale Zahl, die du jetzt vielleicht gerne hören möchtest, die kann ich dir nicht geben. Das kommt auch tatsächlich da immer drauf an, wie das individuelle Kundendepot aussieht. Das heißt, das ist im Zweifel sicherlich eine Frage, die man mit der Beraterin, dem Berater diskutieren sollte. Um mal irgendeine Zahl zu nennen, würde ich jetzt mal so ansetzen und gucken, welche Bedeutung Gesundheit denn am Kapitalmarkt insgesamt hat. Und wenn ich mir große, breite Indizes, ob das jetzt ein MSCI oder ein Bloomberg World Index, ein S&P etc. angucke, dann rangiert Gesundheit da insgesamt so um die 10% rum des gesamten Volumens. Und das wäre für mich jetzt mal eine Ausgangslage, eine Basis, von der ausgehend ich sage, also wenn Gesundheit schon 10% im breiten Index ausmacht und ich doch die Erwartung habe, dass dieser Markt überdurchschnittlich wächst, langfristig wächst, ich die ganzen strukturellen Treiber dahinter habe, dann sollte es zumindest mal nicht weniger sein. Lass mich die Antwort so formulieren.
Lass uns zum Schluss vielleicht noch eine ganz praktische Frage beantworten. Und zwar, wenn ich jetzt also von dem, was du erzählt hast, überzeugt bin und sage, ja, ich möchte unbedingt in Gesundheit investieren, wie gehe ich ganz praktisch vor?
Also im Gesundheitsmarkt ist es, glaube ich, besonders schwierig, als Privatanleger, Privatanlegerin über Einzeltitel zu investieren, eben weil der Gesundheitsmarkt extrem heterogen ist. Also ob ich in ein Krankenhaus investiere, ist eine ganz andere Geschichte als in ein kleines Biotech-Unternehmen oder ein Mikroskophersteller. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, viele Geschäftsmodelle, viele Unternehmen im Gesundheitsmarkt haben eben doch so eine gewisse binäre Risikokomponente in sich. Soll heißen, gerade je kleiner es wird, je spezifischer, wenn ich dann über die Pharma-Biotech-Unternehmen spreche, dann hängt der Erfolg und damit auch der Aktienkurs dann irgendwo an der Forschungspipeline. Die trägt ein Risiko in sich. Das heißt, da kann auch mal was schiefgehen und dann kann der Kurs eines einzelnen Investments auch mal 20%, 30%, 40% fallen. Ich würde mich dem Thema tatsächlich als Privatanleger vor allen Dingen über Fonds annähern, weil die den Mix eben schon mit sich bringen. Das muss ich dann nicht mehr selber machen.
Henrik, ich kann noch stundenlang mit dir reden über das Thema. Ich finde es super spannend, den Gesundheitssektor an sich sowieso und auch das, was du von den Wachstumsmöglichkeiten in dem Sektor erzählt hast und wie man sich da positionieren kann. Trotzdem müssen wir langsam zum Ende kommen. Ich entlasse niemanden hier aus meinem Podcast, dem ich nicht eine ganz spezielle Frage stelle, nämlich was ist dein bestes Investment des vergangenen Monats gewesen?
Mein bestes Investment des vergangenen Monats ist eigentlich ganz einfach. Ticket fürs Freibad mit den Kindern am vergangenen Wochenende.
Das glaube ich sofort und wahrscheinlich auch am nächsten Wochenende, denn es soll die Woche ja noch tatsächlich ein bisschen warm bleiben.
Dient am Ende ja auch der Gesundheit.
Das stimmt. Ja Mensch, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, dass du in meinem Podcast warst, dir die Zeit genommen hast. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr habt auch eine ganze Menge mitgenommen, dass Gesundheit tatsächlich ein sehr, sehr interessanter Bereich ist, um dort sein Geld zu investieren, dass man immer ein bisschen schauen muss, wie groß der Anteil denn tatsächlich ist, um nicht zu viel Schwerpunkt auf ein spezielles Segment zu setzen tatsächlich. Und dass man sich, aber das gilt ja wie für alle Sachen, das kennt ihr auch aus dem Gesundheitsbereich selber, dass man sich im Zweifelsfall professionelle Hilfe holt, wenn man es halt einfach nicht so gut einschätzen kann. Hendrik, vielen Dank, dass du da warst.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr ebenfalls dabei wart und zugehört habt. Und ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss.